Das ist der Podcast Ein nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Ja, einen schönen guten Tag zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Gero, der heute mal wieder zu Besuch ist. Hi.
Hallo Daniel, schön, dass ich da sein kann.
Oh Gero, ich bin ganz gespannt. Weißt du, was das nämlich heute ist?
Was denn?
Heute ist Folge 1 unserer zweiten Staffel. Ich weiß gar nicht, ob wir bei Podcasts überhaupt von Staffeln sprechen, aber ich habe das jetzt für mich beschlossen und ich freue mich sehr, dass du mein erster Gast heute bist, Gero Hartwig. Für alle die Hörerinnen und Hörer, die unseren Gero nicht kennen, empfehle ich euch unbedingt mehrere Folgen aus Staffel 1, denn du warst schon mal zu Gast, Gero, ne? Worüber haben wir uns schon unterhalten?
Ja. In Folge 6 war ich da. Ah, da machen wir jetzt wirklich so wie bei Staffel 2 erstmal ein Recap der letzten Staffel.
Was das bisher
haben
geschah.
Sie verpasst. In Folge 6 war ich unter eigenem Namen dabei.
Oh, und wo warst du nicht unter eigenem Namen dabei?
In der geheimen Weihnachtsfolge.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt alle rausgehört haben, aber ich freue mich. Ja, Weihnachten ist vorbei. Ich bin ganz gut ins neue Jahr gestartet. Wie geht's dir?
Eigentlich auch ganz gut, dankeschön. Neues Jahr, neues Glück, neue Tees.
Oh ja, apropos Tees. Ich finde, das sollten wir auf jeden Fall durchgängig beibehalten. Ich gieße mir mal gerade was ein. Ich habe gerade unseren Kräutertee Vorfreude bei mir in der Tasse. Denn ich war die letzten zwei Tage auf Messebesuch und habe unheimlich viel geredet. Und wir wissen ja, dass koffeinhaltige Tees bei viel Redefluss nicht unbedingt förderlich sind. Koffein kann dazu führen, dass die Stimmbänder sich zusammenziehen. Und deswegen habe ich mir gerade einen Kräutertee gemacht. Wie sieht's bei dir aus, Gero? Was hast du in der Tasse?
Daniel, ich bin da leider nicht so vernünftig wie du. Timo, unser Stimmcoach, wenn du uns hörst, sorry, ich habe natürlich einen Oolong-Tee.
Du hast einen Oolong im Tee.
Ja, und in meinem Tee ist nicht nur Platz für Oolong, sondern auch für Koffein. Ich muss mal gucken, wie meine Stimmbänder durchhalten.
Okay, wunderbar. Gero, wir nutzen mal heute den Auftakt und reden mal wirklich, na, wie wir zwar immer reden, aus dem Teekästchen. Und ich habe mir mal überlegt, denn du bist ja bei uns auch für Seminare zuständig, also hauptsächlich vor allen Dingen. Ne? Wir zwei haben sogar kommende Woche wieder ein Seminar, was wir hier ausrichten dürfen. Und dabei geht es ja vor allen Dingen darum, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachgeschäften entsprechend zu schulen, dass sie eben auf möglichst viele Fragen auch Antworten haben. Und im Laufe der Jahre, wir beide machen das jetzt schon wirklich ziemlich lange, haben wir auch schon viele, viele Fragen gehört. Und wir teilen uns das ja immer auf. Also mein Part wäre zum Beispiel im Bereich klassischer Tee, Teeverarbeitung, Teeherstellung, Produktion, Anbau. Dann haben wir unseren lieben Lukas, den auch der ein oder andere schon gehört hat in unseren Podcast-Folgen, zum Beispiel zum Thema Japan, der natürlich den Bereich japanische Teesorten in den Seminaren abdeckt. Und du ganz speziell hast ja auch ein Steckenpferd im Laufe der Jahre erarbeitet, wenn ich das mal so sagen darf. Gero, wofür begeisterst du dich im Seminarwesen?
Du willst jetzt wahrscheinlich nicht hören, dass es das Verkaufen ist, was ich inzwischen für eigentlich das Wichtigste halte. aber das, was so mein Steckenpferd ist, was auch quasi meinem Hobby entspricht, das ist tatsächlich der ostasiatische Tee. Und in den letzten Jahren wird das immer chinesischer und weniger japanisch. Ich komme eigentlich von der japanischen Ecke, hatte Japanologie studiert. Und bin jetzt aber doch sehr beim chinesischen Tee gelandet und habe heute dementsprechend auch den Feng Huan Dan Song in meinem Teebecher. Einen schönen chinesischen Oolong.
Kannst du das mal aussprechen, bitte?
Das ist der Feng Huan Dan Song. Und ich kriege die Töne im Chinesischen ja leider nie so richtig hin. Es gibt aber eine Methode, wie man viel einfacher chinesische Teenamen aussprechen kann. Das ist die 2146. Wenn man sich einfach unsere Nummern merkt, kommt man da ohne Ausspracheschwierigkeiten klar.
Aber Gero, du bist mehr als nur eine Nummer für mich.
Und danke, Daniel.
Okay, du hast, ich weiß, du hast mir auch schon viel darüber erzählt, dass du eigentlich aus der japanischen Ecke kommst, also aus der zum Beispiel Senchado oder Chanoyu, also der japanische Teeweg. Da habe ich mit dem Lukas schon ganz viel drüber gesprochen. Aber Tee ist ja kulturell gesehen sehr, sehr, sehr vielfältig. Also ursprünglich, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn man einen chinesischen Teebauern fragt, dann wird er sagen, der Tee stammt aus China. Wenn man einen vietnamesischen Teebauern fragt, dann wird er sagen, er stammt aus Vietnam. Und wenn man einen laotischen Teebauern fragt, dann wird er sagen, ist mir egal, Hauptsache du kaufst meinen Tee. aber der Ursprung der Teepflanze ist ja irgendwo so da in diesem goldenen Dreieck Südchina, Nordvietnam, Myanmar, Laos, Thailand, so in dieser südostasiatischen Ecke beheimatet. Dort wachsen auch noch sehr, sehr, sehr viele wilde Teebäume und wilde Teesträucher, die auch mehrere hundert Jahre alt werden. Ich glaube, das ist vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht bewusst, dass Tee eine unglaublich ausdauernde Pflanze ist. Also das Älteste, was ich mal in Person gesehen habe, waren circa 900 Jahre. Das lässt sich aber nur so ein bisschen abschätzen, denn man kann ja den Baum ja mal fragen, sag mal, wie alt bist du? Sondern man geht ja dann so ein bisschen vom Wachstum aus, von der Stammdicke und so weiter. Aber Tee insgesamt, wenn er wild wächst, ist extrem ausdauernd im richtigen Klima. Und so haben sich im Laufe der Zeit natürlich auch gewisse Teekulturen etabliert in den Regionen, wo Tee einfach wild wächst. Gero, erzähl mal so aus deiner Erfahrung, so wo hat das Ganze denn angefangen? Wo kommen wir her?
Also die ältesten Aufzeichnungen, die wir haben über Tee, das, wo man also nachvollziehen kann, wie das alles mal angefangen hat aus historischer Sicht, das sind chinesische Aufzeichnungen. Und wenn wir heutzutage chinesisch sagen, dann meinen wir meistens die Volksgruppe der Han, die chinesische Kultur ganz überwiegend geprägt hat. Jetzt ist es allerdings so, dass dieses Grenzgebiet, was du eben schon so nanntest, was so von Myanmar bis nach Vietnam entlang der südchinesischen Grenze geht, das war traditionell gar kein Han-Siedlungsgebiet. Das heißt, es gab dort Völker, die angefangen haben, Tee zu trinken. Ganz klar, da ist es ja gewachsen, da ist es entstanden. Dass die aber gar nicht die Han waren. Von daher ist es auch so ein bisschen schwierig, diesen alten Schriftquellen da dann wirklich zu folgen. Und man findet da auch wirklich ganz unterschiedliche Teetraditionen in dieser Region. Wenn wir da mal so anfangen, relativ weit im Westen von dieser Region, da geht's so nach Myanmar rein. Da gibt es ja das, was du auch kennst von deinen Reisen, den Salat, wo man also Tee nicht als Getränk zu sich nimmt, sondern wo man den einlegt, fermentieren lässt, so ähnlich wie unser Sauerkraut, und dann Lapet daraus macht.
Genau, das im Burmesischen ist das Lapet. Das ist also Tea Leaf Salad und das wird in Myanmar tatsächlich zu jeder Mahlzeit wird es gereicht. Also ich habe dir ja schon mal ein paar Bilder gezeigt, das ist eine sehr, sehr schöne Tradition, so ein bisschen wie eigentlich Antipasti, ne, als Vorspeise. Man hat dort in den Familien so Schalen, die sind also meistens lackierte Holz- oder Bambusschalen. Und in der Mitte ist dann immer Platz für Lapet, also für diesen Tea Leaf Salad. Und drumherum sind dann zum Beispiel Knoblauchnüsse, Chili, Samen und so weiter. Und das wird dann wirklich vor jeder Mahlzeit einfach, ne, wird sich so ein Löffel zusammengestellt, je nach Gusto. Und das gehört überall immer dazu. Und man isst es eigentlich immer zu den eigentlichen Mahlzeiten. Ich finde das ganz schön. Es gibt mittlerweile sogar ein Unternehmen, das ist jetzt, glaube ich, in Berlin. Die vertreiben das auch. Das sind Burmesen, die ausgewandert sind und die importieren das Ganze, nennen das aber nicht Teeblattsalat, weil das ist, glaube ich, für viele etwas abschreckend, sondern nennen es Teepesto. Das habe ich jetzt erstmalig gesehen. Fand ich sehr spannend. Und so ein kleiner Fun-Fact übrigens, die allerjüngsten und frischesten Triebe in Myanmar, die werden wirklich für diesen Tea-Leaf-Salat gepflückt und erst danach wird Tee zum Trinken geerntet, weil man eben hier im Gegensatz zum Tee als Getränk natürlich die Teeblätter isst und da möchte man ja nicht auf alten, harten, ledrigen Teeblättern rumkauen, sondern dafür werden wirklich die allerjüngsten Triebe und Blätter geerntet. Also in Myanmar ist es so, der früheste Tee, der ist zum Essen und der danach kommt, ist zum Trinken.
Ja, interessant. Ganz anders, als wir das eigentlich heutzutage so erwarten würden. Tee zum Trinken spielt da eine viel größere Rolle bei den Völkern der Hani, Dai, Akka. Das sind Völker, die so im Yunnan leben, in der Region, wo der berühmte, berüchtigte Pu'er-Tee herkommt. Wenn man heutzutage einen Chinesen bittet, einem doch mal ganz traditionellen Pu'er-Tee zuzubereiten, wird der wahrscheinlich eine Art der Zubereitung wählen, die wir als Gongfu-Cha kennen. die aber eigentlich aus einer ganz anderen Ecke Chinas stammt. Traditionell haben die Völker, die früher selber dort angefangen haben, Tee so zu verarbeiten, dass es hinging in Richtung von Pu'er, den ganz anders gemacht. Die haben in einem kleinen Kännchen trocken über dem Feuer die Teeblätter erstmal angeröstet, in einem anderen Kännchen Wasser erhitzt und dieses heiße Wasser auf die heißen Blätter in dem heißen anderen Kännchen gegossen und haben dadurch Röstaromen und eine wirklich sehr, sehr intensive Extraktion aus diesen Blättern herausgeholt. Der Tee, den man dafür verwendet hat, entspricht wahrscheinlich noch so am ehesten dem Tee, den wir vor 2-3 Jahren, glaube ich, als Mao-Cha im Edmunds-Sortiment hatten. Also das ist nochmal so was ganz Spannendes. Wenn man heutzutage so guckt, wie wird traditionell chinesisch Tee getrunken, dann ist es eben so etwas, was ganz überwiegend von der Kultur der Han-Volksgruppe geprägt ist, aber nicht der Volksgruppen, die dort in dem Ursprungsgebiet des Tees ansässig sind.
Ihr sagt, dieser du Kaocha, ja. Gero, jetzt mal kurz zum du hast gerade Gong Fu Cha, ich kenne das auch teilweise auf Mustern steht dann Kung Fu. Also, das hat aber nichts mit dem Kampfsport zu tun, oder?
Doch, natürlich. Das ist alles eins.
Also entweder du trinkst meinen Tee oder ich hau dir eine rein oder was ist Kung Fu Tee?
Also, Kung Fu oder Gong Fu, das sind einfach zwei verschiedene Arten, die chinesischen Schriftzeichen in unsere Schrift zu übersetzen. Die Aussprache, die näher ist an dem, wie es heutzutage in China ausgesprochen wird, ist Kung Fu. Und das Kung Fu, was wir so von den Bruce Lee oder Jet Li Filmen kennen, sollte man eigentlich auch Kung Fu aussprechen. Bei Kung Fu, bei dem Prinzip von Kung Fu geht es einfach nur darum, Kunstfertigkeit durch hingebungsvolles Üben zu erwerben. Das kann ich entweder machen, wenn ich koche. Man kann als Koch Kung Fu haben, wenn man einfach ein begnadeter Koch ist und alle Arbeitsschritte sitzen. Und man ganz genau weiß, wann ist der richtige Moment, um das Gemüse in den Wok zu geben, wann ist der richtige Moment, um es rauszuholen. Wenn man das durch Üben perfektioniert hat, hat man Kung Fu als Koch. Man kann Kung Fu aber auch haben in der Körperbeherrschung. Wenn man zum Beispiel Körperbeherrschung dadurch ausdrückt, dass man lostritt und dann so, wie wir es aus den Filmen kennen, 7-8 Meter durch die Luft fliegt, dann hat man Kung Fu. Nein, dann hat man wahrscheinlich eher ziemlich gute Special Effects Leute im Filmstudio. Das schafft dann doch keiner. Aber so diese Vorstellung davon, seinen Körper gut zu beherrschen, wie man das in den Kampfkünsten übt, das bekommt man durch hingebungsvolles Üben. Man kann dieses hingebungsvolle Üben aber auch mit dem machen, was uns beide verbindet, Daniel. Da meine ich jetzt nicht das Kochen, was uns auch verbinden würde, sondern jetzt meine ich wirklich den Tee. Wie hole ich das Beste aus dem Tee raus? Wie schaffe ich das, den Tee so zuzubereiten, dass ich die Geschmacksnuancen rauskitzeln kann, die diesen Tee von anderen unterscheidet? Wie schaffe ich das entweder, dass mein Tee über möglichst viele Aufgüsse mir immer das gleiche Level an Genuss bietet? Oder wie schaffe ich das, dass ich bei jedem Aufguss wieder einen anderen Aspekt des Tees in den Fokus rücken kann? Also das ist etwas.
Also eigentlich ist das so ein bisschen die Antithese zum Kaffee-Vollautomat, ne? Weil da drücke ich auf den Knopf und es ist jedes Mal identisch.
Eben, ne? Genau das ist es nicht, sondern es ist etwas, wo ich mich nicht auf Maschinen verlasse, sondern wo ich einfach dadurch, dass ich ein Gespür für den Tee entwickle, indem ich immer wieder übe und mich konzentriere auf den Tee, ein Gespür für den Tee entwickeln.
Aber das heißt, es gehört auch zum Prozess dazu, auch mal einen Tee zuzubereiten, der nicht so lecker ist, oder?
Absolut. Ne, im Idealfall macht man das dann eben nicht, wenn die lieben Gäste da sind, sondern einfach nur, wenn du da bist. Aber normalerweise übt man halt viel mit Menschen, die man kennt, oder auch für sich alleine. Und wenn dann die Gäste da sind, wie zum Beispiel, du hattest die Seminare angesprochen, wir haben dann auch bald wieder unser Ostasien-Seminar, da werden der Lukas und ich auch Kung Fu Cha machen mit den Teilnehmern. Also erst, wir fangen chinesisch an und werden dann immer japanischer.
Aber ich hoffe, du hast die Utensilien nicht irgendwie im Internet bestellt, ne?
Im Internet kann man da wunderbar fündig werden. Ich habe früher auf eBay etwas geschossen, ein Set zweiter Hand, da hatte jemand geschrieben, oh, ein chinesischer Geschäftspartner war zu Besuch und der hatte so kleines Teegeschirr mitgebracht, aber meine Tochter ist eigentlich schon zu groß, die spielt gar nicht mehr mit Puppen. Ein vollständiges Set Puppengeschirr anzubieten. Ja, das liegt halt daran, dass man, wie eben schon gesagt, beim Guangfucha viele, viele Aufgüsse macht. Und wenn man dann jedes Mal so 0,3 Liter Becher füllt und man möchte probieren, wie schmeckt der Tee nach 7, nach 10, nach 13 Aufgüssen, dann wäre das mit so einem großen Becher eine ganz schöne Tortur. Deswegen hat man da so winzig kleine Becher, da passen dann vielleicht 20, 30 Milliliter rein und trinkt aus diesen winzigen kleinen Tässchen und das sieht dann aus wie Puppengeschirr.
Und das, also ich muss mir dann natürlich auch Zeit nehmen. Also ich habe heute 2 Kannen Tee getrunken. Ich war heute relativ viel an meinem Arbeitsplatz, weil ich nach der Messe doch einiges an E-Mail-Arbeit aufarbeiten musste. Und dann habe ich hier so meine große 1-Liter-Kanne. Und der Tee wird dann irgendwann kalt. Und ich glaube, mein Becher, der fasst hier so 250 Milliliter. Und ja, dann wird das einfach so ein bisschen weggetrunken. Also Guangfucha ist nicht so, sondern ich muss mir da wirklich bewusst Zeit für nehmen und mache in der Zeit auch nichts anderes, oder?
Ganz genau das. Also das ist wirklich etwas, wo du ja eine Kunstfertigkeit aufbauen willst. Und ganz ehrlich, wer versucht, seine Zeiten im Slalom, Skirennen zu verbessern, der guckt auch nicht YouTube-Videos, während er auf den Brettern steht, sondern der konzentriert sich aufs Skifahren. Und genauso ist das auch mit dem Gongfu beim Tee, nicht nur auf dem Schnee. Beim Tee-Gongfu, da konzentrierst du dich auf den Tee.
Heißt das also, ich brauche für jede Teesorte auch ein eigenes Gongfu-Set oder kann ich quasi auch zwischendurch mal wechseln?
Das ist interessant. Also es gibt verschiedene Geschirrtypen aus verschiedenen Materialien und gerade einem nicht glasierten Ton sagt man zu, dass der relativ stark beeinflussen kann, wie ein Tee schmeckt. Das ist aber nicht bei jedem Tee immer unbedingt das Beste, das jedes Mal anzupassen oder jedes Mal den Teegeschmack zu verändern. Ich selber verwende ganz, ganz häufig einfach einen komplett glasierten, aus Porzellan hergestellten Gaiwan als Aufgussgefäß. Ich glaube, über den Gaiwan hatten wir in der Oolong-Folge schon mal gesprochen.
Man kann nie genug bei Gaiwan sprechen.
Genau, ne? Also der Gaiwan ist einfach ein Gefäß, was gar keine Tülle zum Ausgießen hat, sondern es ist eine Tasse, wo ich eine henkellose kleine Schale, wo ich einen Deckel auflegen kann. Wenn ich den Deckel nicht gerade auflege, sondern etwas geschrägt, ergibt sich ein Spalt, woraus die Flüssigkeit des in diesem Gefäß aufgebrühten Tees abgießen kann. Dieser Spalt aber zu schmal ist, als dass die Blätter daraus fließen. Und so kann ich dann relativ einfach die Teeblätter von der Flüssigkeit trennen, den Tee eingießen, auf die Tassen verteilen, um den mit meinen Gästen zu trinken oder meinen Versuchskaninchen. Und dieser Gaiwan hat halt das super Praktische, er hat eine große Öffnung. Ich kriege den einfach gereinigt, da bleibt nicht irgendwo was hängen. Und er beeinflusst den Tee nicht. Ja, bei einigen Tees ist das manchmal ganz schön, wenn man so ein paar raue Kanten ein bisschen abmildert, runder macht. Aber bei den meisten Tees möchte ich persönlich lieber wissen, wie schmeckt der Tee an sich. Deswegen verwende ich sehr, sehr gerne so einen Porzellan-Gaiwan. Gibt es auch aus Glas. Das ist dann immer sehr schön, wenn man den Teeblättern zugucken kann. Aber ich finde meistens, dass die Verarbeitung bei Porzellan-Gaiwans ein bisschen besser ist und die dadurch leichter im Handling sind.
Also ich habe hier auf meiner Fensterbank, also ich habe heute mich für eine Tasse aus Emaille entschieden, weil die einfach gerade hier neben mir stand. Ich wechsle auch jeden Tag so ein bisschen mein Teegeschirr. Also ich habe im Laufe der Zeit natürlich als Tea-Taster kriege ich von allen möglichen Leuten Teetassen und Teebecher geschenkt. Das liegt, glaube ich, so ein bisschen in der Natur der Sache. Der Lukas ist übrigens neben mir und zeigt mir gerade seine Matcha-Schale. Und ich entscheide mich jeden Tag immer so ein bisschen spontan dazu. Aber ich muss auch sagen, ich tendiere wirklich bei bestimmten Teesorten zu bestimmten Trinkgefäßen. Ja. Also ich habe heute überwiegend Grüntee und Kräutertee getrunken. Und deswegen ist hier meine geliebte Emaille-Tasse, die ist relativ dünn. Und ich mag das irgendwie. Also wenn ich leichte Tees aus leichten Gefäßen trinke. Ich weiß nicht, ist das abwegig oder hat das auch irgendwie eine kulturelle Bewandtnis?
Also ich denke, da gibt's 2 Erklärungsansätze, die dafür sprechen, dass du das richtig machst. Das eine ist ganz klar das Kulturelle. Also die verschiedenen Regionen der Welt haben ja unterschiedliche Teevorlieben entwickelt. Und so hat man zum Beispiel in Ostfriesland beim Ostfriesentee rausgefunden, das funktioniert wunderbar mit einem dünnwandigen Porzellan. Wenn man in Großbritannien sich seinen Teebeutel in den Becher wirft, heißes Wasser draufgießt, Milch dazu schüttet und sich eigentlich gar nicht so genau fragt, was ist es, was ich da trinke, dann kann man auch wunderbar einen dickwandigen Becher nehmen, der schön die Hitze hält und lange meinen großen Pott Tee warm hält. Oder dann eben diese kleinen, winzigen Schalen des Puppengeschirrs, wie ich es ja eben mal genannt habe, vom Gongfutscher, die natürlich genau darauf abgestimmt sind, dass ich viele, viele Aufgüsse hintereinander trinke und deswegen ein kleines Gefäß habe. Na, so macht das alles kulturell Sinn. Aber es gibt ja noch den anderen Aspekt, den kennen wir von Weingläsern. Natürlich ist das für uns ganz normal, dass es für verschiedene Weinsorten verschiedene Glasformen gibt, weil man sagt, dadurch kann dieser oder jener Aspekt des Weines besser hervortreten. Und genau das Gleiche haben wir beim Tee auch. Wenn ich eine Tasse habe, die sozusagen den Strom der Flüssigkeit über meine Lippen in den Mund kanalisiert, schmal hält oder breit werden lässt, habe ich einen ganz anderen Eindruck von dem Tee.
Also das mit dem Wein, das ist wirklich so, ne? Deutschland ist ja ein klassisches Weinland. Also Wein wird hier angebaut, verarbeitet. Es gibt verschiedene sehr bekannte Regionen, ob das jetzt die Mosel ist oder das Rheingau oder fränkischer Wein. Das ist ja für uns wirklich Teil unserer kulturellen Identität. Und so ist es ja in anderen asiatischen Ländern wirklich so mit Tee, dass bestimmte Teetraditionen eben das erfordern. Ich habe in der Tat, ich mache das einfach wirklich abgestimmt auf den Tee, den ich gerade trinke. Und hat auch so ein bisschen was für mich mit der Jahreszeit zu tun. Also wenn ich im Sommer Tee trinke, ich lasse den auch gerne dann kalt werden oder ich mache mir wirklich auch direkt einen kalten Tee, also einen Eistee, dass ich den Tee stark konzentriert zum Beispiel aufgieße und dann mit kaltem Wasser auffülle. Ne? Also, dass ich jetzt nicht unbedingt ganz viele Eiswürfel drin habe, da wissen wir alle, das ist nicht gut für den Körper im Sommer, aber auch da greife ich dann intuitiv eher zu den dünnwandigen Gefäßen oder ich nehme direkt einfach auch ein Wasserglas. Also ich trinke Tee auch unheimlich gerne aus einem Wasserglas, was glaube ich eher daran liegt, dass ich nicht so oft nachschenken muss. Also wenn ich zum Beispiel am Computer sitze und auf unserer Seminarreihe arbeite oder ähnliches, dann möchte ich mich gar nicht damit aufhalten, in so ganz kleine Gefäße einzugießen. Weil ich bin dann am Computer, ich möchte tippen, ich möchte mit der Maus arbeiten und deswegen kommt mir dann ein Becher gelegen, der vielleicht 0,3 oder 0,4 fasst. Aber Tee aus dem Wasserglas kennst du ja auch. Das ist ja eine ganz, ganz gebräuchliche Methode, zum Beispiel in China, ja, bestimmte Teesorten zu trinken. Und du hast einen sehr, sehr schönen Begriff dafür, Gero. Wie nennst du das denn?
Ich nenne das Grandpa-Style, also Großvaterstil. Bevor man jetzt denkt, ich würde mich da mit fremden Federn schmücken, die Kreativität stammt nicht von mir, die stammt von einem Tee-Blogger, den ich vor 12, 13 Jahren viel gelesen habe. Der hat geschrieben A Tea Addict's Journal. Er stammt aus Hongkong und da war das für ihn so ganz üblich, dass sein Großvater und dessen Generation ganz, ganz viel Tee so getrunken hat, wie das nicht nur in Hongkong, sondern in vielen Regionen Chinas üblich ist. Ich gebe mir die häufig Grünteeblätter in ein großes Glas, gieße das Wasser da drauf und gucke überhaupt gar nicht auf Ziehzeiten, sondern wenn das Wasser genug abgekühlt ist, dass ich trinken kann, dann trinke ich runter. Und bevor die Blätter aus dem Glas mir in den Mund flutschen, mache ich den Spalt zwischen Oberlippe und Glas ein bisschen kleiner oder filter das vielleicht sogar zwischen die Zähne. Aber bevor ich richtig viele Blätter in den Mund bekomme, wenn noch ungefähr ein Drittel der Flüssigkeit im Glas ist, dann gieße ich einfach wieder Wasser drauf und gieße nochmal Wasser drauf. Und ein paar Stunden später, wenn ich meine Thermoskanne schon fast leer habe, dann habe ich vielleicht 7, 10, 12 Mal aufgegossen. Immer die gleichen Blätter. Also was wirklich super entspannt ist, wo ich nicht über Ziehzeiten nachgucke, wo ich zwar nicht die Chance habe, jede Raffinesse des Tees rauszuholen, wo ich aber wunderbar entspannt Tee trinken kann.
Da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Ich war ja letztes Jahr mit Lukas das erste Mal seit Corona wieder in China unterwegs. Davor hatten wir natürlich aus Gründen eine Pause eingelegt. Ich glaube, 2018 war ich das letzte Mal dann dort. Es hat sich sehr viel getan in China. Aber manche Dinge bleiben auch einfach gleich. Und das ist so schön. Und dieser Grandpa-Style, wie du es gerade beschrieben hast, ich persönlich finde das unheimlich angenehm. Ich versuche, Tee auch immer sehr unprätentiös zuzubereiten. Ich bin ja eher so ein Pragmatiker. Was mir aufgefallen ist, in China, wenn du dort in so einem Teehaus bist, es gibt ja zum Beispiel in Shanghai, gibt es unheimlich viele sehr traditionelle, aber auch sehr moderne Teehäuser, und du zahlst nie für das Fertiggetränk. Das ist kulturell ein Riesenunterschied. Also wenn du in Deutschland in ein Restaurant oder in ein Café gehst, du zahlst immer für quasi das Getränk. Also du zahlst immer für 0,4 Liter zum Beispiel, ne? Draußen nur Kännchen. Und in China zahlst du immer für die Teeblätter. Das heißt, ich war wirklich erstaunt, wie teuer im Verhältnis gesehen eigentlich so ein Tee in China ist. Also ich hatte es deutlich günstiger erwartet, ne? So wie hier zum Beispiel, wenn du, ne, bleiben wir beim Wein, wenn du irgendwo beim Winzer bist, dann ist die Flasche Wein auch nicht so teuer, wie wenn du jetzt irgendwie im Ausland bist, ne, und die das importieren müssen. Aber dann ist mir klar geworden, dass qualitativ hochwertiger Tee in China auch immer als solcher verkauft wird, und du kriegst einfach unbegrenzt Wasser nach. Also immer wenn dann jemand gesehen hat, oh, mein Glas ist leer, dann wurde mir unaufgefordert wieder heißes Wasser nachgeschenkt. Das fand ich einen sehr schönen Ansatz, weil es ja auch so ein bisschen die Wertschätzung des Tees in den Vordergrund rückt. Aber was mir natürlich immer dabei auffällt, ist, dass die Qualität des Tees auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Also diese Art von Aufguss, die macht man nicht mit allen Teesorten, nee, oder?
Also wenn ich da einen Ostfriesen Broken Tee nehmen würde, dann hätte ich da wirklich keinen Spaß dran. Ich brauche in der Regel Grüntee oder einen Oolong. Bei manchen Schwarztees funktioniert das auch, aber vor allem großblättrige Tees. Je großblättriger der Tee ist, desto schwerer fällt es dem Wasser, Bitterstoffe aus dem Teeblatt zu lösen. Dann fällt es dem Wasser leichter, andere der aromatischen Komponenten des Blattes herauszulösen und einem in den Geschmack zu bringen. Die Bitterstoffe will man ja in der Regel nicht so haben. Deswegen ganz wichtig, großblättrige Tees nehmen. Hilft natürlich auch beim Filtern über die Lippe oder über die Zähne. Und ja, man kann die Bitterkeit natürlich auch über die Temperatur steuern. Das heißt, wenn ich jetzt eine Thermoskanne habe mit brüllheißem Wasser drin, und ich kann an der Wassertemperatur an sich nichts ändern, dann gieße ich mir nach, wenn ich das Glas noch halb voll habe und nicht, wenn nur noch ein Drittel drin ist. Wenn noch die Hälfte der Flüssigkeit die Temperatur hatte, bei der ich vorher angenehm trinken konnte, dann ist die Gesamttemperatur nach dem Aufgießen nicht so hoch und es werden weniger Bitterstoffe aus den Blättern gelöst.
Wir haben ja bei uns im Sortiment auch immer wieder so Spezialitäten, aktuell auch wieder einiges aus China, und die empfehlen wir auch immer, weil die sich wirklich dafür anbieten. Also wer genau sowas machen möchte, ne, wir hatten zum Beispiel so ein super Premium Pilot Chun oder auch mal Lungqing immer mal wieder. Und dafür sind genau diese Spezialitäten auch gedacht in unserem Admin-Sortiment, weil die genau das eben abdecken, dass man eben sagen kann, ich gieße da mehrmals auf. Wir schreiben es auch wirklich auf viele, viele Zubereitungshinweise drauf, unbedingt mehrfach aufgießen. Manchmal schreckt es ja auch wirklich ab. Ich meine, du kennst das aus dem Verkaufen. Du bist ja auch häufig genug im Laden. Und manche Tees erreichen ja schon Preise, wo ich denke, oh lala, das ist aber ganz schön viel für ein Päckchen Tee. Aber wenn man dann mitkriegt, ja okay, den kann ich aber 2-3 Mal aufgießen, dann relativiert sich das Ganze ja schon wieder.
Eben, ne? Ich habe das mal ausgerechnet gehabt für Tees, die so mit knapp 40 Euro pro 100 Gramm aufgerufen wurden. Wenn ich das dann aber umrechne und ich rechne das um in Preis pro Tasse und ich lande dann nachher bei 20, 30 Cent pro Tasse, ist das doch wirklich ein fairer Preis. Oder wenn ich es umrechne in die Mengen Wein, aber ich glaube, das hatten wir in der Oolong-Folge schon, so wie viele Liter bekomme ich denn aus 100 Gramm raus, wenn ich 3 Aufgüsse mache, und ich überlege mir, ach, das entspricht ja sogar 2 Kisten Wein. 2 Kisten Wein für 40 Euro, die Kopfschmerzen will ich nicht haben, ne? Aber beim Tee keine Kopfschmerzen, günstige Preise.
Ich habe jetzt auf der Messe, ich bin ja so ein großer Messefreund, habe ich mir dann auch, also bevor ich auf der Messe wirklich einen überteuerten, einen schlechten Teebeutel kaufe, dann hole ich mir dann doch mal einen Cappuccino, und ich habe für eine Tasse Cappuccino, das waren glaube ich 0,2 Liter, 4,60 Euro bezahlt und dann nochmal 2 Euro Pfand für die Tasse. Also Das ja, Getränke können durchaus schon mal preissensibel sein. Da ist Tee natürlich wirklich sehr dankbar, wenn ich ihn auch wirklich 2, 3, 4 Mal aufgießen kann. Aber ein wichtiger Hinweis, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, aber ich finde es immer wieder wichtig zu betonen, wenn man mehrfache Aufgüsse macht. Also meine Lieblingsgeschichte ist ja immer eine Kundin gewesen, die hat mir mal geschrieben, sie hätte mit ihrer Freundin eine Diskussion gehabt, wie oft man denn einen China Gunpowder aufgießen könnte. Sie wäre der Meinung 5 Mal, denn montags macht sie den 1. Aufguss, dienstags den 2., mittwochs den 3., donnerstags den 4. und so weiter. Das sollte man natürlich nicht machen, sondern wenn mehrfach Aufguss, dann möglichst zügig hintereinander, ja, oder?
Sozusagen in einer Sitzung. Also so, wenn ich das über den Tag hindurch trinke, bei der Arbeit zum Beispiel, mir morgens meine Longjing-Blätter ins Glas packe und dann Grandpa-Style den Tag über trinke, wenn ich Feierabend mache, dann kommen die Blätter in den Biomüll. Ne, die hebe ich nicht für den nächsten Tag auf. Aber eine Sache habe ich noch, Mensch, da wollte ich die ganze Zeit noch zu fragen, als du ja eben auch mal angesprochen hattest, die China-Reise, die ihr letztes Frühjahr gemacht habt. Wir hatten ja relativ zum Anfang gesprochen über uralte Zeiten, wie ganz, ganz früher der Tee zubereitet wurde. Grandpa-Style, das klingt ja auch schon nach, hat so einen grauen Bart wie ich. Aber du hast doch jetzt auch einige Bilder mitgebracht davon, wie viele Chinesen heutzutage Tee trinken, was ganz anderes ist.
Ja, das stimmt. Also die Teetrinkgewohnheiten in den Ursprungsländern, die verändern sich natürlich laufend. Also so wie auch Präferenzen, auch Geschmackspräferenzen sich verändern. Ich habe in der Folge mit Lukas schon über den japanischen Markt gesprochen, wo heutzutage viel mehr Tee als ja Fertiggetränk verkauft wird. Also junge Japanerinnen und Japaner, die trinken ihren Tee meistens aus Halbliter PET-Flaschen aus dem Automat für 1 Euro. Also je nach Wechselkurs. Also wenn du viele junge japanische Menschen fragst, die wissen gar nicht mehr, wie man mit so einer Kyuzu eigentlich umgeht. Da sind teilweise wirklich die deutschen Tee-Nerds schon deutlich besser aufgestellt. Das ist ganz erstaunlich. Und in China hat sich auch diese Teetrinkkultur gewandelt. Also die ältere Bevölkerung trinkt immer noch sehr viel Grüntee, so klassisch, wie du es gerade beschrieben hast. Wir waren übrigens auch in Yunnan, also im Süden Chinas, und dort gibt es auch in jeder Ecke wirklich Pu'er, was für mich immer ein bisschen schwierig ist, denn ich mag keinen Pu'er, das ist so eine ganz persönliche Sache, ist einfach nicht mein Geschmack. Aber was in China zum Beispiel ganz, ganz, ganz stark zugenommen hat, sind Tea-Shops. Ne? Und viele Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht noch von vor ein paar Jahren, diese Bubble-Tea-Geschichten, die ursprünglich mal aus Taiwan kamen. Ne? Also der Bubble-Tea kommt seinerzeit wirklich von der Insel Taiwan, ist dann irgendwann Anfang der 2000er mal nach Deutschland und in die USA gekommen, dann war es nach 2 Jahren wieder weg. Jetzt sind wieder einige Bubble-Tea-Shops auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, wo die wieder hergekommen sind. Und in China ganz, ganz populär ist der Chinese Milk Tea. Also Milch ist ja traditionell in vielen asiatischen Ländern gar nicht so bekannt. Also wir in Zentraleuropa haben eine ganz, ganz starke Milchindustrie und Molkereikultur. Das merken wir zum Beispiel immer, wenn wir chinesische Lieferanten zu Besuch haben, die sich dann nach einer Woche Deutschland beschweren, dass überall Käse drauf wäre. Also das kennen die einfach nicht. Und Milch, also im Sinne von Kuhmilch, Weidemilch, ist in China auch wirklich eher etwas Neues. Übrigens auch in Japan. Also Japan hat auch traditionell wenig Viehwirtschaft. Hokkaido zum Beispiel ist so die Region, wo es relativ viel Fläche gibt auch für Vieh und für Milch. Ja, und in China sind diese Milk-Tea-Shops wirklich unglaublich populär. Es gibt teilweise dort junge Leute, die ja so auf dem chinesischen TikTok dann ihre Videos machen, wie sie dann 30 Minuten angestanden haben. Und im Kern ist das auch für uns eher ungewöhnlich. Also man hat dann zum Beispiel einen sehr stark konzentrierten Grüntee oder auch Jasmin oder Osmanthus. Und der wird dann mit Zuckersirup und Milch vermischt. Also etwas, was auf den ersten Blick für uns eher nicht so lecker klingt. Und wir haben da mal das Ganze auch mal gesucht und wir haben auch so ein paar Rezeptideen gemacht. Die hatten wir im Sommer 24 auch auf Instagram mal gepostet. Die gibt's auch mit Sicherheit auf teerezepte.com für diesen Chinese Milk Tea. Also da nimmt man wirklich einen Nicht unbedingt den teuersten. Also das wäre so ein bisschen vergebene Liebesmühe. Ne? Also du nimmst jetzt keinen Admins-Tee für 40 Euro, sondern zum Beispiel unsere Grüntee-Kampagne. Ne? Die eignet sich wunderbar dafür. Das ist ein fantastischer Tee, der auch eine gewisse Stärke mit sich bringt. Und dann wird das Ganze 10 Minuten gekocht. Also es ist wirklich richtig, dass alles rauskommt, dass alle Bitterstoffe rauskommen, dass die ganze Aromatik rauskommt. Und dann nach Belieben süßen und dann mit Milch und sogar mit Sahne aufgießen. Das kann man jetzt vegan machen, indem man zum Beispiel Hafermilch oder ähnliches oder ne, Sojacuisine, also ein bisschen Fettgehalt reinbringt. Dann wird das Ganze geshakt und über Eiswürfel gegeben. Und diese Kombination ist erstaunlich lecker. Also ich weiß, dass unser geschätzter Kollege Lukas das nicht verstanden hat. Er sagte, bah, das ist super eklig, wofür brauche ich das? Aber es ist unfassbar populär. Und vor allen Dingen auch diese Kombination von irgendeiner Art von Blüte, also Jasmin, Osmanthus, Magnolie, das mit dieser Milch und dem Zucker, da kann es wirklich schon mal passieren, dass für einen Becher kalten Tee mit Milch die Leute eine halbe Stunde anstehen. Das hat mich extrem verblüfft.
Ich finde das absolut seltsam, weil das ja quasi genau das Gegenteil ist von dem, was du vorher beschrieben hattest. Man geht in ein traditionelles Teehaus, man bekommt die Blätter für einen gewissen hohen Preis, aber dafür kann man immer und immer wieder heißes Wasser drauf bekommen und kann viel, viel Zeit damit verbringen. Bei dem, was du jetzt gerade beschrieben hast mit diesem modernen Milktee, ist es ja andersrum. Ich verbringe wahnsinnig viel Zeit, um Schlange zu stehen. Und dann gebe ich viel Geld dafür aus, dass ich genau ein Getränk bekomme. Und wenn das vorbei ist, sind die ganzen 30 Minuten, die ich in der Schlange investiert habe und die ganzen Yuan, die ich zum Bezahlen ausgegeben habe, auf einmal weg. Genau das gegenteilige Konzept.
Was mir aber beim Thema Milch einfällt, habe ich mich auch jetzt mit einem Kollegen aus dem Hamburger Teehandel unterhalten. Hast du das mitgekriegt, dass in England gerade ganz, ganz, ganz viele indische Chai-Shops aufmachen? Das finde ich auch einen super spannenden Trend.
Das finde ich super interessant, aber das passt dazu. Ich habe nämlich neulich mal rausgefunden, was das britische National- oder das englische Nationalgericht ist. Nicht Fish and Chips, sondern das ist, was war das? Tikka Masala? Jedenfalls so ein indischstämmiges Hähnchengericht. Ich meine, diese ganzen Klischees, die es gibt über die englische Küche, kommen ja nicht von ungefähr. Ich glaube, das hat Großbritannien sehr gut getan.
Grüße gehen raus an alle britischen Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle.
Aber die Briten sind eben nicht nur gestraft gewesen mit so einem schlechten Ruf, der wahrscheinlich auch zu weiten Teilen nicht ganz verdient ist, aber sich so schön festgesetzt hat bei mir, sondern die Briten haben dann ja eben auch durch ihre, sagen wir mal, weitreichenden Handelsaktivitäten oder ihren heftigen Kolonialismus rund um die Welt ganz, ganz viel Input bekommen aus vielen verschiedenen Regionen und können sich dessen jetzt natürlich auch bedienen, um zum Beispiel durch die ganzen indischen Einflüsse, die es gibt, dann sowas Leckeres zu bekommen. Wobei ich mich frage, ob die dann auch Hafermilch für mich hätten. Denn ungefähr so wie die Chinesen und Japaner wäre Kuhmilch ja nichts für mich.
Aber in der Tat, also London ist ja die Veggie- und vegane Hauptstadt Europas. Also wenn man ja auch zum Beispiel vegetarisch unterwegs ist, ist die indische Küche einfach die Nummer 1 Küche, weil super viele Inder einfach auch aus religiösen Gründen Vegetarier oder Veganer sind. Aber ja, England hat einen großen, großen Bevölkerungsanteil, der ursprünglich indischstämmig ist, und die haben jetzt aktuell ihren Chai mit rübergebracht. Und es gibt, wenn man in UK unterwegs ist, ganz, ganz viele dieser indischen Chai-Shops, also wo wirklich auch Tee indisch aufgekocht wird. Und das ist nochmal ein bisschen anders. Chai ist für viele Leute hier auch eher so ein Instant-Getränk. Man kriegt das im Supermarkt, das ist ein Pulver, da ist so ein Schwarzteeextrakt, Zucker und ein paar Gewürze, und dann mischt man das in heiße Milch, so ein bisschen wie hier Kakao, ne? Also ist ja auch so ein Pulver. Aber original, authentischer indischer Chai, das ist ja nochmal eine ganz andere Richtung. Das finde ich auch mega spannend. Je nachdem, wo man sich in Indien befindet, ob im Norden oder im Süden, schmeckt auch der Chai ganz anders. Also in Indien, Chai ist einfach immer klassisch Schwarztee, in der Regel CTC, also ein ganz kräftiger, ein ganz stark extrahierender Schwarztee, häufig zum Beispiel aus Assam. Und dann wird er häufig auch direkt schon in Milch gekocht. Also auch wirklich permanent gekocht, nicht einfach übergossen und ziehen lassen, sondern aufgekocht. Und Das Ganze wird dann natürlich stark gesüßt und je nachdem, in welcher Region ich mich befinde, kommen dann eben die typischen Gewürze rein. Ne? Zimt, Nelke, Kardamom, Pfeffer, Ingwer, was ich da noch möchte. Die Briten haben lustigerweise ihre Kondensmilch dazu gebracht, ne? Weil aufgrund der klimatischen Verhältnisse, und da mache ich gleich nochmal einen Schwank zu Hongkong, da ist es nämlich ähnlich, hat man eben Frischmilchprodukte gar nicht wirklich lange halten können. Also ne, auch heute gilt ja, wenn man nach Indien reist, ne, stay away from ice and dairy. Also was man unbedingt vermeiden sollte, sind Eiswürfel und Milchprodukte, weil man ansonsten ganz, ganz schnell auch mal sich den Magen verdirbt. Und da kommt dann eben Kondensmilch ins Spiel. Also häufig auch gezuckerte Kondensmilch, die im ganzen asiatischen Raum häufig Einsatz findet, weil sie eben haltbar ist, weil sie steril ist, weil sie auch wirklich in dieser Dose abgefüllt, nahezu wirklich unendlich haltbar ist. Und diese gezuckerte Kondensmilch in Verbindung mit einem richtig kräftigen Schwarztee, das gibt natürlich ein Getränk, das unheimlich sättigend ist, das voll mit Energie und Geschmack ist und wo auch häufig in der sehr, sehr hektischen und geschäftigen indischen Kultur so ein kalorienreiches Getränk auch schon mal so eine kleine Zwischenmahlzeit darstellen kann. Ne? Und das schwappt jetzt immer mehr nach Europa und ich finde es ganz toll, dass auch immer mehr Cafés und Restaurants hier in Deutschland authentischen Chai machen. Also nicht einfach irgendein Bottle, so ein Pulverextrakt-Ding, sondern einfach wirklich echt Tee aufgießen und mit Milch und Gewürzen. Das finde ich eine schöne Geschichte. Und Ähnliches hat man übrigens auch in Hongkong. Da gibt es den Hongkong-Tea. Und der ist auch aus britischem Einfluss entstanden. Da ist es aber eher so eine Mischung. Also es ist jetzt nicht unbedingt chinesischer Tee, auch nicht unbedingt indisch, sondern wirklich verschiedene Teesorten, also bis zu 7 oder 8 verschiedene Ursprünge, die gemischt werden und über 10, 15 Minuten ausgekocht werden und dann auch mit Kondensmilch serviert. Das ist eben dieser Hongkong-Style-Tee. Also wer da mal Spaß dran hat, da gibt es so ganz, ganz viele Videos im Internet, wie man den zu Hause zubereiten kann. Habe ich selber noch nicht probiert, aber irgendwann fliege ich bestimmt noch mal über Hongkong, da will ich das unbedingt mal probieren. Das sieht mega spannend aus.
Was die Briten da nach Asien gebracht haben, Kondensmilch, das eine. Was ich in meiner Zeit im Laden immer wieder so erlebe, das ist, wenn eine chinesische Reisegruppe eins unserer Fachgeschäfte besucht, dann sieht man, was heutzutage auch so an Teekultur von uns nach Asien fließt, nämlich Früchtetee. Ich finde das immer so verblüffend, das zu erleben, wie dann wirklich ganze Reisegruppen vor den Regalen stehen und sich dann ganz amüsiert über die Früchteteesorten unterhalten, die sie dort übersetzt haben und rausgefunden haben, ach, sowas kann man als Tee machen. Also Früchtetees, das ist dann mal so das, was wir quasi den Tee-Ursprungsnationen geben können.
Also das ist auch eins der häufigsten Geschenke, die wir gerne mitnehmen. Also Lukas und ich sind im April ja wieder in Japan seit vielen Jahren das erste Mal. Und natürlich wäre es komplett vergebene Liebesmühe, wenn wir unseren japanischen Teebauern Grüntee mitbringen. Das ist ja völlig Quatsch, ne? Weil ja, können die selber. Sondern wir nehmen sehr gerne zum Beispiel mit Earl Grey oder eben natürlich Kräuter- und Früchtetee. Und da freuen die sich immer ganz besonders drüber. Ich habe mal vor vielen Jahren unserem lieben Herrn Nishi, der unsere Shinchas herstellt, habe ich mal, ich glaube, wilde Waldbeeren war das. Und dann hat die Mutter von Herrn Nishi, die für die Verpflegung mittags zuständig ist, hat sie ihre Kyuso genommen, hat da wilde Waldbeeren drin gemacht. Aber der ist so, wenn du ihn nach japanischer Methode aufgießt, natürlich relativ intensiv und kräftig und sauer. Und dann habe ich das erste und einzige Mal gesehen, dass sie ein bisschen den Mund verzogen hat. Vielleicht hätte er einen Schuss Zucker oder Honig da Abhilfe
geschaffen. Ja, ne? Also das ist auch eine wunderbare Überleitung, die das Thema, wie sauer sind denn Früchtetees?
Der Tee des Monats.
Daniel, wie schmeckt denn eigentlich unser aktueller Tee des Monats? Feige Rosé.
Also Feige Rosé an der Stelle erstmal dicken Respekt dafür, dass du ihn so aussprichst, nämlich mit dem Akzent hinten auf dem E, denn die meisten, die ich kenne, sagen immer Feige Rose. Sag ich, nein, die Rose ist nicht feige, ne? Die traut sich ganz schön viel. Also Feige Rosé ist ein Früchtetee, den, ich weiß gar nicht, habe ich sogar den gemacht? Oder war das die Jenny noch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn schon lange im Sortiment, weil die Idee damals war, einen lieblichen Früchtetee zu machen, der wirklich an einen Rosé erinnert. Ne, Tee kann ja auch wunderbar als Begleitung zu einem Menü fungieren. Und die Idee mit dem Feige Rosé war wirklich, dass wir etwas machen, dass man zum Beispiel auch kalt sehr gut trinken kann und der nicht so sauer ist. Und ich mag furchtbar gerne Feigen. Und die Kombination mit diesen Rosenblüten, da ist auch ein ganz, ganz bisschen Rosenaroma mit drin. Vor allen Dingen natürlich viel Feigenaroma. Und dieser Tee ist einfach sehr, sehr rund und weich und lieblich. Also für all die Leute geeignet, die sagen, nee, Früchtetee, das ist immer so sauer und so intensiv und er zieht sich alles zusammen. Nein, probieren Sie einfach mal Feige Rosé. Das ist übrigens der absolute Lieblingstee von meinem Sohn und er kriegt den fast jeden Tag mit in die Schule.
Vielleicht solltest du den auch mal Frau Nishi mitbringen.
Oh, das ist eine gute Idee, das mache ich.
Das wusste ich gar nicht.
Gero, aus deiner Zeit im Fachgeschäft kennst du das auch, ne? Haben Sie säurearme Früchtetees? Wie antwortest du darauf?
Wichtiger Punkt ist dann einfach zu sagen, da haben wir einige. Denn die Geschmäcker sind ja verschieden. Einer, der mir da sofort einfällt, ist der türkische Apfeltee. Die Feige Rosé-Richtung hatten wir eben schon mal kurz gesprochen. Oder wenn man im Winter ist, gebrannte Mandel. Das sind drei, die ich für den Anfang nennen würde. Und dann je nachdem, was die Kunden dazu sagen, kann man dann noch weitergehen, was besser passt. Also wir haben tatsächlich inzwischen einige. Es ist aber auch immer so ein Punkt, den man beachten muss. Ist es tatsächlich die messbare Säure, die den Kunden Probleme macht? Oder ist es der Eindruck von Säure? Wir haben auch Tees wie zum Beispiel Apfelzitrone extra. Zumindest lange im Sortiment gehabt. Oh, jetzt habe ich den länger nicht verkauft, jetzt weiß ich es gerade nicht.
Der ist noch da.
Und das ist so einer, der hat eigentlich gemessen recht niedrigen Säurewert, aber wegen des Eindrucks Zitrone denken viele Menschen, das wäre ein saurer Tee und sagen, nee, der ist nichts für mich, keine sauren Tees bitte.
Du hast meinen Lieblingsmilden Früchtetee vergessen, nämlich die milde Waldbeere. Das war ursprünglich mein Trendtee, der so quasi das Gegenstück zur wilden Waldbeere darstellt. Und der hat sich so gut etabliert, dass wir die beiden jetzt nebeneinander haben. Dann, wenn man wirklich mal so einen Unterschied haben möchte, ne, wie sauer kann ein Tee werden? Wilde Waldbeeren. Und wie mild kann ein Tee werden? Die milden Waldbeeren. Also das sind quasi zwei Geschwister, die sich wunderbar ergänzen in diesem Fall.
Mythen, Märchen und Marani.
Gero, wir haben ganz, ganz viel über China gesprochen. Wir haben über chinesische Gongfucha gesprochen. Wir haben einen Exkurs gemacht in den essbaren Tee von Myanmar, den ich übrigens immer noch sehr, sehr lecker finde. Und wir haben so ganz am Rande ein bisschen Indien und Hongkong gestreift. Aber ganz ehrlich, die Teewelt ist so groß. Wir haben noch nicht mal ansatzweise alle Teekulturen besprochen, die es da gibt. Vorhin hast du einmal kurz die ostfriesische Teezubereitung oder die ostfriesische Teezeremonie angesprochen. Und ich weiß, das machst du auch im Seminar, oder?
Das mache ich nicht nur im Seminar. Ich bin in Friesland groß geworden. Dort, wo ich groß geworden bin, im Jeverland, hat man immer darauf geachtet zu sagen, es ist nicht Ostfriesland, es ist Friesland. Man teilt sich aber eine Teekultur, denn Tee ist etwas, was wunderbar verbindet. Und ich kenne das eben. Nicht nur das, wie mache ich das? Erst Kluntje in die Tasse, dann den Tee drauf, hören, wie die Kluntje-Kristalle knacken und dann die Sahne als Wölkchen draufgeben. Sondern ich kenne es auch vom Erleben. Wenn man draußen war, wenn wir Nachbarn auf dem Feld geholfen hatten und man kam rein und hat sich dann nach so einem richtig grauen, miesen, verregneten Tag drinnen gemütlich gemacht. Und dann kam der Tee und dann wusste man, jetzt kann man mal durchatmen und entspannen. Bei diesen ganzen Tee-Traditionen steckt auch immer ganz, ganz viel Feeling mit drin. Und da habe ich das dann eben so wirklich als Kind schon erlebt.
Ja, haben wir nochmal ganz zum Schluss eine Frage, die vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat. Wenn ja in der ostfriesischen Teezeremonie es eigentlich verpönt ist, den Tee umzurühren, warum zum Geier habe ich einen Teelöffel dabei?
Um zu zeigen, wann du genug hast.
Ah, okay, erklär's.
Ja, also den Löffel in die Tasse zu stellen oder zu legen, das heißt, danke, ich möchte nicht mehr. Dafür hast du den Löffel.
Aber
und damit
das?
Die Hausfrau zeigen kann, ich habe eine gut ausgestattete Küche und ich habe auch für jede Person, die hier ist, einen Teelöffel. Selbst wenn man den ja eigentlich nicht braucht.
Also ich habe ja schon viele, viele Leute aus Friesland getroffen, die auch gerne Tee trinken. Aber dass jemand gesagt hat, ich mag nicht mehr, das glaube ich, habe ich noch nie erlebt. Aber jetzt weiß ich auch, wofür der Löffel da drin ist.
Drei Tassen ist Friesenrecht. Also drei Tassen sollte man mindestens pro Person bereithalten. Aber es kann dann ja sein, dass irgendjemand sagt, nee, jetzt muss ich doch wieder raus und arbeiten. Und deswegen, Dankeschön, mache ich mal Pause vom Tee.
Gero, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen noch eine ganze Menge über die unterschiedlichen Teekulturen gelernt haben, auch wenn wir noch lange nicht am Ende sind.
Vielen Dank, Daniel. Hat wieder Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht durch die weite Teewelt.
Tschüss.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Theke Schwendtner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.